Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Eine neue Folge von Was mich bewegt, der Automotive-Podcast. Ich bin wieder mit am Start und ich bin wieder zu zweit. Ich bin wieder zu zweit. Ich bin nicht mehr alleine. Ich muss nicht mehr alleine das News-Dasein fristen. Ich hoffe natürlich, dass die Folge letzte Woche trotzdem spannend war. Waren ja auch ein paar gute News dabei. Aber Yannick sitzt mir heute wieder gegenüber. Urlaub beendet.
So sieht's aus. Ich bin wieder am Start. Du musst nicht mehr alleine mit dir sein und alleine das News-Geschehen kommentieren, sondern das können wir jetzt wieder zu zweit tun. Ab dieser Woche geht's wieder zu zweit los. Und ja, vielleicht haben wir demnächst ja auch mal wieder noch einen weiteren Gast hier im Podcast. Wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten an dieser Stelle, aber vielleicht erweitert sich der Kreis ja in den nächsten Wochen nochmal wieder ein bisschen um ein paar mehr Leute.
Genau, wir hatten jetzt schon etwas länger keine Interviewfolgen mehr, haben dafür, Yannick, und das hast du ja schon angesprochen, das können wir mal so ein bisschen spoilen, haben wieder tatsächlich einige Gespräche sogar geplant, die vielleicht noch in den nächsten Wochen, Monaten bis zum Jahresende noch kommen. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, aber erstmal freue ich mich jetzt wieder darüber, dass du da bist und dass wir heute über ein Thema schauen, was ja auch wieder eine gewisse Aktualität hat, was vielleicht auch immer mal wieder so ein bisschen eine gewisse Aktualität hat. Yannick, was haben wir denn heute mit dabei?
Richtig, wir wollen heute natürlich auch wieder über ein ja sehr wichtiges Transformationsthema in der Automobilindustrie sprechen, aber diesmal soll es nicht um Produktion gehen, es soll auch nicht um das Auto an sich gehen auf dem Weg zum Software-Defined Car, wobei das natürlich auch in dieses Thema mit reinspielt. Wir wollen uns heute mal ein bisschen mit dem, aber wir wollen uns heute mit dem Wandel im Vertrieb mal ein wenig auseinandersetzen. Also die Automobilhersteller, da erzähle ich den meisten ZuhörerInnen ja auch nichts Neues, sind auf der Suche nach neuen Wegen, ihre Produkte, ihre Autos, die Fahrzeuge an den Mann oder an die Frau zu bekommen. Und das Ganze natürlich unter den Prämissen der Digitalisierung, ganz entscheidend sozusagen auch der Weg in Richtung Direktvertrieb, in Richtung Online-Vertrieb und Richtung Online-Handel. Aber eben auch unter dem Gesichtspunkt, dass natürlich momentan die Kostenlage, die Finanzlage bei vielen OEMs natürlich auch nicht mehr so rosig ausschaut und dieser Kostendruck, dieser viel beschworene und viel genannte und viel besprochene Kostendruck, den wir hier ja auch schon in verschiedenen Perspektiven besprochen haben, natürlich auch im Vertrieb sich niederschlägt. Und da gilt es jetzt so ein bisschen zu schauen, wie kann man da eine bessere Struktur, vielleicht auch eine Struktur etablieren, die den Kunden auch noch mehr in den Fokus nimmt und ihn auch direkter anspricht, aus dem Blickwinkel natürlich der OEMs. Es gibt ja in den letzten Jahren so ein bisschen die Tendenz, dass das ja über Jahrzehnte hinweg ja eigentlich etablierte Händlernetz mehr und mehr umgangen wird, um eben den Kunden irgendwie direkter anzusprechen und auch mehr über den Kunden zu wissen und natürlich am Ende des Tages auch da auch Kosten zu sparen und vielleicht auch die Preiskontrolle besser im Griff zu haben. Und deswegen sind jetzt viele Hersteller auf dem Weg, beziehungsweise das werden wir natürlich heute auch diskutieren, wie es da momentan aussieht, aber auf dem Weg in Richtung Agenturmodell, in Richtung Direktvertrieb, wo der Händler, der klassische Händler eben nicht mehr die entscheidende Rolle spielt, wenn es um den Verkauf des Autos geht, sondern nur noch eine Mittlerrolle einnimmt oder im Endeffekt vielleicht sogar ganz aus der Rechnung, aus der Gleichung rausgetilgt wird. Darüber werden wir gleich sprechen, wie sich das so gestaltet. Also das ist, diese Tendenz ist da zu sehen.
Ja, absolut. Du hast schon gesagt, es ist halt auch was, wo wir ja, sagen wir mal, journalistisch feststellen, dass da immer mal wieder sozusagen so ein paar, also dass es immer mal wieder so eine Themenkonjunktur gibt, was das Thema auch irgendwie Customer Journey und vor ein paar Jahren war so dieses Thema physischer und digitaler Handel zu verbinden, neue Showroom-Konzepte, Zukunftskonzepte von Autohäusern und so weiter. Aber, und du hast schon gesagt, unter all dem schwelt ja eigentlich immer so ein dauerhafter Konflikt oder Interessenskonflikt auch irgendwo zwischen Händler und Hersteller. Wir haben es ja auch voll häufig im Bezug auf Daten und auf Kundendaten und so weiter natürlich auch häufig diskutiert, bei wem liegen die eigentlich und wer hat eigentlich tatsächlich das Wissen über den Kunden. Und das ist ja tatsächlich was, unabhängig von Themenkonjunktur und tollen Showroom-Konzepten und so weiter, das ist ja wirklich ein Thema, das begleitet die Branche ja seit jeher und aktuell natürlich über den letzten Jahren stärker als je zuvor. Ja.
Aber es gibt auch gerade bei diesem Thema natürlich verschiedene Perspektiven auf das Thema und verschiedene Ansätze, die vor allem die Hersteller ja auch fahren. Da gibt es keinen, man ist jetzt sozusagen, wo man vielleicht bei dem Thema Elektromobilität momentan sagen könnte, dass, oder was heißt momentan, aber in den letzten Jahren, dass sich viele darauf verständigt haben, dass das so ein bisschen das Antriebskonzept der Zukunft ist. Das gilt nicht unbedingt für den Vertrieb. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze. Nicht alle Hersteller auf der Welt setzen jetzt auf diesen ja direkten Weg zum Kunden, sondern teilen auch zum Teil diesem Agenturmodell, diesem Direktvertriebmodell auch eine Absage. Natürlich gibt es die jungen Wilden sozusagen, die ohne Händlernetz aufwachsen und das natürlich nur als einzigen Weg sehen. Da wollen wir sicherlich gleich auch mal drüber sprechen. Wir können ja mal so ein bisschen reingehen und auch mal an einem Beispiel das Ganze sozusagen durchgehen. Auch natürlich sehr spannend aus IT-Seite, weil das ist natürlich auch ein Mammutprojekt, auch was das Thema IT, was die Prozessharmonisierung in Sachen IT, da haben wir ja auch schon in den letzten Jahren viel zu gesagt und geschrieben, wie da sozusagen auch Prozesse vereinheitlicht werden müssen, Datensilos gekillt werden müssen. Das, was natürlich in anderen Bereichen der Automobilunternehmen auch wichtig ist, gilt natürlich auch für den Vertrieb. Und da wird es natürlich auch besonders spannend, weil es eben diese Händlernetze gibt, die auch teilweise sehr, sehr eigenständige Lösungen da umgesetzt haben. Und das ist ja ein Thema, was uns auch schon lange begleitet. Und einer der Autobauer, die sich jetzt diesem Thema auch ganz intensiv gewidmet haben, ist BMW. BMW geht seit einigen Jahren ist die strategische Kurs klar, dass es in Richtung Direktvertrieb geht, in Richtung wirklichem Agenturmodell auch, direkte Vertragsbeziehung mit dem Kunden. Preise werden von dem OEM nicht mehr vom Händler bestimmt. Der tritt, wie gesagt, nur noch als Vermittler auf. Und da ist jetzt BMW, wie gesagt, seit gut 2 Jahren läuft vor allem das Projekt auch IT-seitig sehr intensiv. Das haben wir jetzt auch, kann man an dieser Stelle auch nochmal so ein bisschen als Lesetipp mitgeben in unserem aktuellen Sonderheft zur BMW Konzern IT haben wir dem Thema Direct Sales bei BMW, dem Future Retail Konzept von BMW auch nochmal eine eigene Geschichte gewidmet, die wir auch natürlich online haben werden und natürlich in unserem Printheft. Und da werden nochmal alle Details zu diesem wirklich groß angelegten Mammutprojekt der Wandel zum Direktvertrieb auch nochmal beleuchtet. Und wie gesagt, BMW ist jetzt diesen Weg eingeschlagen. Seit diesem Jahr startete man mit der Marke Mini, unter anderem in Märkten wie Italien, Polen, Schweden, Norwegen und Finnland. Und jetzt seit Oktober, 1. Oktober, das Ganze auch in Deutschland gestartet, eben mit diesem Direktmodell, Direktverkaufs- oder Direktvertriebsmodell. Vorteile, ganz klar, Kundenerfahrung vereinheitlichen, dann ganz stark den Fokus auf das Produkterlebnis setzen, mehr Transparenz in der Preispolitik, hatte ich schon gesagt, konstantere Preise, um da eben auch dem Kunden da das eigene Abklappern von Autohäusern zu ersparen, eben den direkten Einblick zu bekommen, wie viel das Auto nun kostet und dass es da zu keinen Rabattschlachten kommt und so weiter. Das sind ja alles die bekannten Vorteile von diesem Projekt. Und es gibt aber dafür natürlich auch einige Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen. Ich habe es schon gesagt, IT-seitig ein großes Harmonisierungsprojekt, die ganze IT-Landschaft, die Prozesse in 24 Märkten mit über 700 verschiedenen Applikationen, die zum Teil natürlich sehr unterschiedliche marktspezifische Anforderungen abdecken, eben zu vereinheitlichen, zu harmonisieren. Es gilt, eine Customer-ID aufzusetzen, um dem Kunden auch den Wechsel zwischen digitalem und physischem, also dem sogenannten physikalen Kundenerlebnis sozusagen, da eine nahtlose Erfahrung eben zu liefern, also dass man auch weiterhin, also das Autohaus sollte aus der Gleichung ja auch bei BMW nicht rausgeixt werden, sondern das spielt weiter eine Rolle, nur nicht mehr so eine maßgebliche, und da soll es eben dazu kommen, dass man durch diese ID eben diese Erfahrung da eindeutig nahtloser eben gestalten kann. Also das ist so ein bisschen der Weg, den BMW da jetzt momentan geht, und das ist natürlich für den Hersteller aus vielerlei Perspektiven eben ein Kraftakt IT-seitig. Es geht aber auch darum, zu verstehen, wie funktioniert eigentlich regionales Marketing. Das ist ja auch etwas, was die Hersteller ja, was ein Pfund ja auch der Hersteller ist, oder beziehungsweise der Händler, nicht der Hersteller, der Händler ist. Also da haben die Hersteller selbst ja auch noch wenig Erfahrung. Und es gibt noch ein paar weitere Aspekte, die wir vielleicht jetzt auch gleich noch beleuchten wollen, wenn wir so ein bisschen auch darüber sprechen, ja, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, wo geht die momentan auch so ein bisschen die Tendenz in der Branche hin, weil wir hatten es ja eingangs schon gesagt, das ist nicht ein Weg, den jetzt alle einschlagen, so durchgehend, ne? Also, Pascal, du hast ja auch mal geschaut, wie ist da so ein bisschen die aktuelle Lage. Da gab es ja in der letzten Zeit auch einige Veränderungen und einige, die sich vielleicht von der Strategie mal Richtung Agentur oder direktem Vertriebsmodell zu gehen, auch wieder verabschiedet haben. Also da ist ja einiges los.
Ja, da jetzt unser Service für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da mal ein ganz kleines bisschen das aufzudröseln, weil das ist wirklich nicht ganz, da muss man schon mal genau hingucken, wer hat eigentlich das Agenturmodell verabschiedet, wer hat sich davon wieder verabschiedet, wann kommt es wo, in welchen Zusammenhängen, in welchen Kontexten und so weiter, weil es da gerade, wie du gesagt hast, in letzter Zeit sehr viele Meldungen gab, vor allem aber Meldungen, davon sich eher von diesem Agenturmodell oder von der geplanten Einführung des Agenturmodells eher wieder so ein bisschen zu verabschieden. Aber fangen wir vielleicht mal sozusagen vorne an. Klar, und das war ja gerade dein Beispiel, BMW, sicherlich einer der Autohersteller, die da sehr stark vorangehen. Man muss auch sagen, vielleicht auch was, da werden wir womöglich die ein oder anderen Händler, die das jetzt hören, vielleicht auch nicht hören, ich weiß nicht, ob die schon zu unserer Zuhörerschaft gehören, auch widersprechen, aber da hat man zumindest den Eindruck, dass das noch am vergleichsweise reibungslosesten funktioniert. Auch da gibt es natürlich sicherlich ja, klar, große Veränderungen auch für die Händlerbetriebe, die dann natürlich auch irgendwo erstmal schauen müssen, wie an die entsprechende Rolle aussieht, aber sicherlich BMW natürlich einer, der da vorangeht. Wer auch schon, sagen wir frühzeitig oder jetzt auch schon seit geraumer Zeit darauf umstellt, ist Mercedes, die auch im letzten Jahr angefangen haben, auf das Agenturmodell umzustellen. Auch da liest man allerdings, dass da auch die eine oder andere IT-seitige Anbindung, IT-Fragestellungen und so weiter wohl auch noch offen sind. Ein Projekt, was eigentlich auch schon abgeschlossen sein sollte, wohl nun aber auch bis 2025 zum Beispiel noch andauert. Klar, weil wie du hast es gerade schon gesagt und wir können auch gleich noch kurz drüber sprechen, sicherlich ein Kraftakt, sicherlich nicht trivial, das IT-seitig auch irgendwo aufzustellen und zentral Dinge zu handeln, die bislang vom Hersteller nicht gehandelt worden sind. Ne? Das muss man natürlich ganz klar sagen. Aber da BMW, Mercedes vielleicht die Beispiele, wo das Agenturmodell umgesetzt ist oder umgesetzt wird und wo das, so scheint es irgendwie ganz, ganz, ganz gut funktioniert. Jetzt gibt es natürlich aber das große Beispiel und das ist eben auch das, was momentan sehr stark diskutiert wird, ist eben der Volkswagen-Konzern. Volkswagen wollte als Konzern wirklich über sämtliche Marken hinweg das Agenturmodell in großem Stil ausrollen. Zunächst mal mit Fokus auf die Elektromodelle der Marken, aber schon auch mit dem Ziel, eigentlich das volle Agenturmodell auszurollen, auch auf Verbrennungsmotoren. Damit ist Volkswagen gestartet. Das ist auch bei Audi, bei Seat, bei VW Pkw, ist das auch im Prinzip schon weitestgehend umgesetzt, auch wenn man da eben dann auch von durchaus noch vielen offenen Fragen, auch gerade auf Händlerseite, wenn man da mal so ein bisschen in die Berichte auch mal schaut von entsprechenden Tagungen, Kongressen und Co., da gibt es schon auch noch viel Diskussionsbedarf und vor allem gibt es scheinbar auch bei der einen oder anderen Marke im Konzern Diskussionsbedarf, denn Skoda haben die geplante Einführung, die jetzt auch für Herbst 24 geplant war, verschoben auf 26. Volkswagen-Nutzfahrzeuge auf unbestimmte Zeit die Einführung des Agenturmodells aufgehoben. Genannt werden da operative Herausforderungen. Man sei da einfach noch nicht ready. Man sei noch nicht weit genug, um das jetzt so umzusetzen, wie man es dann am Ende auch den Kunden, aber auch den Händlerbetrieben und so weiter gegenüberstellen möchte. Und hat sich eben jetzt von der jetzigen Einführung verabschiedet. hat sicherlich auch was mit dem, sicherlich aber auch was nicht nur mit der einen oder anderen Entscheidung jetzt dieser Marken zu tun, sondern sicherlich auch was mit den Entscheidungen im Konzern zu tun. Nur mal ein Beispiel. Martin Sander ist ja als Ford Deutschlandchef gewechselt zu VW PKW als Vertriebsvorstand. Martin Sander hat sich bei Ford in Deutschland, so könnte man es, glaube ich, flapsig formulieren, mit Händen und Füßen gegen die Einführung des Agenturmodells gewehrt. Bei Ford hier in Deutschland ist das Agenturmodell auch sozusagen Geschichte, sollte eigentlich eingeführt werden. Man hat sich da jetzt wieder anders entschieden, auf eine andere Händlerstruktur entschieden. Und dieser Martin Sander ist nun mal jetzt Vertriebsvorstand von VW PKW, kein Freund vom Agenturmodell. Und jetzt kommt natürlich noch eine Sache dazu, nämlich die wirtschaftliche Situation bei Volkswagen und im gesamten Volkswagen-Konzern. Die Einführung des Agenturmodells ist teuer. Die kostet Geld. Die kostet richtig Geld. Weil natürlich initial erstens, und das haben wir jetzt an mehreren Stellen angesprochen, der Aufwand für IT-Systeme und so weiter sehr, sehr hoch ist. Man muss sich eben um viele Dinge kümmern, um die sich ein Hersteller bislang nicht gekümmert hat, IT-seitig. Aber im Agenturmodell ist es natürlich auch so, dass der Hersteller in der Regel eben die Kosten trägt für Lagerhaltung, natürlich irgendwo auch die Fahrzeuge natürlich sich im Besitz natürlich des Herstellers befinden und nicht im Besitz eines Händlers, der die Fahrzeuge abkauft und dann weiterverkauft, sozusagen mit eigenen wirtschaftlichen Interessen und in den eigenen Büchern, sondern dass er jetzt im Namen des Herstellers verkauft. Und alle Fahrzeuge auf dem Hof und im Lager und so weiter gehören natürlich dem Hersteller. Das ist insgesamt für ein OEM mindestens mal initial mit deutlich größeren Kosten verbunden als das bisherige Modell. Und da stellt man sich jetzt scheinbar die Frage, ob das jetzt gerade Kosten sind, die man jetzt gerade leisten kann, leisten will. Und sicherlich hat auch damit jetzt eben zu tun, dass Volkswagen Nutzfahrzeuge und Skoda da jetzt erstmal das Ganze so ein bisschen auf Halde stellen, sagen, man wartet, bis das alles sozusagen ready ist, aber da wird sicherlich die wirtschaftliche Situation auch eine Rolle spielen.
Ja, die Frage ist ja an der Stelle auch, und da gibt es ja jetzt auch einen Streit, will VW jetzt an der Stelle auch wieder eine Front sozusagen heiß haben, also eine, die wirklich auch jetzt nicht nur schwelt, sondern wo es auch wieder Probleme gibt. Gibt ja nun momentan genug Dinge, um die man sich kümmern muss, und will man da jetzt auch wieder, gerade auch im Blick auf die Händler, die natürlich auch einen, speziell in Deutschland ja auch einfach einen sehr starken Einfluss haben und auch ein gewichtiges Wort in der Branche zu sagen haben. Von daher ist ja die Frage, will man da diese Flanke wirklich jetzt auch so irgendwie heiß halten? Und die Frage natürlich auch, dem gilt natürlich auch für VW und natürlich auch für andere Hersteller, wie sieht's denn mit der Vergütung aus für die Händler am Ende des Tages? Weil man ja da von Margen normalerweise spricht, so von 10%, und in den neuen Modellen im Agenturmodell geht man immer so ein bisschen eher von 4%.
Die werden kleiner.
Die werden deutlich kleiner werden. Dann heißt es wieder, ja, aber das reicht aus Sicht der Händler nicht aus. Gerade im Blick auf Marketing, Personal, Showrooms, was da alles dazukommt, Dispo, Verwaltung, Fuhrpark, dass das alles Sachen sind, die man mit diesen Margen, mit diesen Grundmargen, die dann da aufgerufen werden, nicht mehr zu halten sind. Also da man schon, eine Minimummarge von 6% ist da so ein bisschen im Raum, um das auch wirklich stemmen zu können. Also auch aus der Händlerperspektive ist das jetzt kein Modell, mit dem man sich sofort sozusagen vergnügt und sofort klar ist. So, also das ist auch, muss man an der Seite dann auch noch sagen.
Also ich glaube, die Händlerschaft ist eher kein Fan vom Agenturmodell. Es sei denn, dass dieses Agenturmodell, und das ist jetzt auch was ich jetzt auch häufiger gehört habe, ist halt auch wirklich sehr, sehr sauber, ja, super sauber aufgebaut. Weil man, da unterscheidet man so ein bisschen, habe ich jetzt auch häufiger gelesen, sagen wir, zwischen dem echten Agenturmodell und dem unechten Agenturmodell. Ja. Nämlich, ob dann tatsächlich eigentlich all diese Sachen wie Dispo und Lager und so weiter auch wirklich beim Hersteller liegen, ob wirklich sozusagen die auch keinerlei regionalen Konkurrenzen zwischen den Händlerbetrieben gelten, weil die Claims sozusagen knallhart abgesteckt sind und vom Hersteller abgesteckt werden, oder ob man da eben halt dann doch sich eben, ich sag mal, mit dem Mittelweg irgendwie durchwurschtelt als Hersteller und zwar auf der einen Seite quasi den Händlerbetrieben dieses Agenturmodell überstülpt, auf der anderen Seite aber schon noch relativ viel Verantwortung beim Händler lässt, auch noch die ein oder anderen Kosten dann doch noch beim Händler belässt. Und dann ist es nämlich genauso, wie du sagst, dann reichen diese Margen einfach auch nicht mehr aus. Ja. Mhm.
Hier auch wieder herangezogen, das Beispiel von BMW, das haben wir nun ein bisschen tiefer betrachtet oder mehr im Detail betrachtet und da auch ein paar Äußerungen ja auch bekommen, dass die Händler oder die Partner von BMW oder in dem Fall der BMW-Gruppe ja auch ganz klar nachgefragt haben, wann denn dieses Modell für alle gilt, weil das tatsächlich ja auch deutlich auch Vorteile für die Händler am Ende des Tages bringt, auch da einen besseren Einblick in die das Verhalten der Kunden zu bekommen, in die Online-Aktivitäten zu bekommen. Ja. Sie bekommen eine modernisierte Tool-Landschaft, haben einen besseren Überblick über die Daten. Also da hat man gesehen, dass das auch sehr gut laufen kann. Alle Mini-Händler zum Beispiel da haben, oder der Großteil der Mini-Händler haben da auch unterschrieben und sind mit dabei, sind mit an Bord. Und da gab es sozusagen weniger Widerstand, weil es vielleicht auch am Ende des Tages vielleicht auch sauberer aufgesetzt wurde. Also da gibt es auch, wie gesagt, deutlich für dieses Vertriebsmodell auch deutlich Vorteile für die Partner. Also sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen, die man da sieht gerade.
Genau, aber ein Thema ist ja auch noch muss man jetzt auch noch diskutieren, was natürlich auch so eine Befürchtung ist und die natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Margen geringer werden und vielleicht viele Händlerbetriebe ihren Betrieb damit nicht mehr ganz aufrechterhalten wollen, ist jetzt, Yannick, dass natürlich sich die ein oder anderen Händlerbetriebe, Händlergesellschaften überlegen, sich dann eben doch noch ein wenig mehr Platz freizuhalten für die ein oder andere, zum Beispiel ausländische Automarke. Ja, und das ist nämlich auch genau das, was man jetzt in letzter Zeit immer häufiger hört oder auch in vielen Diskussionen hört. Wenn dann natürlich der Side-Effekt ist, dass viele Händlerbetriebe sagen, okay, das kann ich mir jetzt auf die Art und Weise jetzt gar nicht mehr alles leisten, was ich hier habe, da muss ich mir noch eine zweite Marke mit dazu nehmen und das ist dann zum Beispiel eine chinesische Automarke, das ist dann ein BYD und Co., die ich mit ins Autohaus nehme. Ob dann die deutsche Autoindustrie sozusagen mit dem Move jetzt genau das dann erreicht hat, was sie erreichen wollten, wenn man dann gleichzeitig aber dann die Konkurrenz, vor der man sich womöglich momentan ein bisschen fürchtet, sozusagen dann
Platz zu schaffen.
Also eigentlich dafür im Prinzip durch diesen Move, durch diesen Shift dafür sorgt, dass dieser Platz überhaupt erst frei wird, weil deutsche Händlerbetriebe sagen, damit bin ich nicht ausgelastet, ich muss jetzt irgendwo schauen. Das hat ja auch mit Produktpalette zu tun. Viele OEMs sind natürlich auch so, jetzt mal Beispiel Mercedes, dann fallen vielleicht irgendwie Kompaktwagen eher raus. Dann sagt natürlich aber ein Autohändler, ja gut, aber das waren ja meine Brot- und Buttermodelle, die ich hier verkauft habe. Die hatten vielleicht sogar auch noch irgendwie, weiß ich nicht, alleine über die Menge haben die dann irgendwo noch ein bisschen das Geld in die Kassen gespült und jetzt kann ich aber nur ab einer C-Klasse aufwärts irgendwie verkaufen, da wird es für mich auch irgendwie eng. Und wenn man sich dann im Prinzip natürlich dann sozusagen so einen freigewordenen Platz dann mit ausländischen Marken füllt, ob das dann so der Sinn der im Sinne des Erfinders ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Naja, es ist ja auch
aber das passiert.
Also, an der Stelle natürlich auch wiederum für die neuen Player auf den heimischen Märkten oder auf den Märkten hier in Europa, in Deutschland, natürlich auch wieder eine Chance sozusagen, auch Präsenz zu zeigen und auch wirklich physisch auch da, wo der durchschnittliche deutsche Autokäufer auch immer noch hingeht, nämlich zum Autohaus und zu gucken, was wir davor, ich meine, die Tendenz zum Online-Vertrieb ist klar und da werden natürlich die neuen Player auch ihre Chance suchen, sozusagen die neuen Käuferschichten auch vor allem online digital abzugreifen, über Social Media vielleicht auch den ersten Touchpoint zu generieren, aber auch durchaus die Möglichkeit an der Stelle, sich auch im physischen Handel auch zu zeigen und auch ihre Modelle dann ganz angreifbar sozusagen oder griffbereit sozusagen im Autohaus stehen zu haben. Also auch da dann die Möglichkeit, das ist ja so ein bisschen vielleicht noch der strategische Nachteil, den neue Marken auch vor allem aus China und auch aus den USA vielleicht noch haben, dass sie vielleicht nicht so sehr im klassischen Vertriebsnetz hier in Deutschland stark sind, da dann wieder eine Chance zu sehen, sich auch stärker zu zeigen so nach und nach vielleicht den Etablierten da auch noch mehr die Marktanteile abzugraben.
Ja, spannende Geschichte, ja. Also ich glaube, so ganz eindeutig ist das alles noch nicht. Und wie gesagt, vielleicht ist es eben auch, das ist auch immer so eine Frage von Priorität, ne? Es ist natürlich auch so, viele OEMs wollten natürlich vor allem so ein Direktvertriebmodell auch haben, um auch an Kundendaten und Nutzungsdaten und so weiter halt auch natürlich zu kommen, weil man natürlich auch lange Zeit gesagt hat, okay, was ist denn in einer Welt, in der vielleicht ein Autoverkauf eine geringere Rolle spielt als vielleicht irgendwann mal Services und Mobilitätsdienste und so weiter, und ich weiß aber eigentlich gar nichts über das Verhalten meiner Kunden, dann brauche ich natürlich direkte Kundendaten. Jetzt sind wir natürlich aber in den letzten Jahren vielleicht auch wieder ein klein wenig eher wieder ein bisschen zurückgerudert und bin doch eher wieder auf dem klassischen Fahrzeugverkauf. Auf der anderen Seite sind die Absätze aber auch nicht mehr ganz da, wo sie mal waren, und werden da wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt hinkommen. Also es ist natürlich wirklich auch gerade eine schwierige Gemengelage, um diese Projekte umzusetzen. Wir sehen das jetzt. Einige setzen es wirklich durch. Ich habe auch mal eine schöne Auflistung gefunden, muss man an dieser Stelle ja auch nochmal sagen, von unseren Kollegen von der Automobilwoche, die nochmal aufgelistet haben, sozusagen, welche Hersteller überhaupt das Agenturmodell haben oder was geplant ist. Und da sieht man zum Beispiel jetzt auch, dass natürlich auch so 2025 schon auch noch einiges kommt, ja. Zum Beispiel im Stellantis-Konzern kommen die Marken zum Beispiel, so 25 werden die einzelnen Marken im Stellantis-Konzern das Agenturmodell umsetzen. Also gilt dann natürlich auch für Opel und Peugeot und so weiter. Da kommt schon noch ein bisschen was. Also einige setzen das jetzt gerade wirklich sehr deutlich um. Aber es gibt dann eben auch so Beispiele wie Ford. Auch Jaguar hat dem Agenturmodell wieder eine Absage erteilt. Mhm. Dann eben die schon von uns angesprochenen Volkswagen-Marken Skoda und Volkswagen-Nutzfahrzeuge, die da jetzt eher das Ganze nicht verabschiedet haben, aber das Ganze dann deutlich den Pausenknopf gedrückt haben. Also ist schon auch ganz spannend, das momentan zu beobachten, weil das schon auch einfach, wie gesagt, es ist schon sehr komplex. Die Gründe für oder gegen die Einführung sind sehr vielfältig, und es ist schon spannend zu sehen, wer da welche Strategie hat. Ne?
Richtig, ein Pro-Argument, oder ich finde ein sehr wichtiges Pro-Argument, und das ist ja jetzt auch schon so ein bisschen rausgekommen und auch aus unserem Blick, den wir für Automotive-IT natürlich haben, aus dem Blick der IT und aus dem Blick der Digitalisierung, ist das natürlich jetzt dieser Wandel, auch in dem Vertriebsmodell, die Chance, auch, sage ich mal, datenseitig, prozessseitig in der IT sich neu aufzustellen, wenn man jetzt sozusagen einmal das Ganze angepackt hat, so vom Geschäftsmodell her auch zu überlegen, ja jetzt nutze ich das Window of Opportunity ich muss sowieso stärker an den Kunden ran, ich muss wissen, wie er sich verhält und braucht da mehr Transparenz in dem Ganzen, dann ist das jetzt eigentlich der richtige Moment, gerade aus diesem Digitalisierungsdatenvereinheitlichungsaspekt eben das anzupacken und darüber nachzudenken und eben auch die Prozesse da zu vereinheitlichen, weil das, glaube ich, da sind wir uns einig, ist ein Schritt, den alle Hersteller gehen müssen, da näher ranzurücken, mehr zu wissen, wo geht's denn in Zukunft hin, die Anforderungen, die Ansprüche der Kunden verändern sich durch neue, die Käuferschichten, die nachkommen, die haben ein anderes Verständnis, du hast es gerade eben schon gesagt, von Mobilität, das auch über das Auto hinausgeht, da haben wir auch schon an vielen Stellen drüber gesprochen. Und das ist jetzt eigentlich schon der Moment, wo man sowas angehen muss und eben das IT-seitig anzugehen. Da geht halt mit rein, dass man es eben auch vielleicht mal vom Vertriebsmodell her aus anders denkt. Also das ist schon eigentlich ein ganz guter Moment für viele Hersteller jetzt an der Stelle. Auch wenn es natürlich viele Anfangsinvestitionen benötigt und der Return on Invest an der Stelle vielleicht noch ein bisschen in der Zukunft liegt an der Stelle. Aber es ist fast obligatorisch, dass man sich zumindest drüber Gedanken macht, wie man jetzt künftig da an den Kunden herankommt und wie man sozusagen das Produkt Auto in Zukunft auch noch verkauft.
Absolut. Ja, Yannick, ein spannendes Thema, was wir nicht ganz so häufig betrachten, sicherlich häufiger mal betrachten könnten, weil es wirklich auch ein spannendes ist und auch in Sachen Digitalisierung, du hast es gerade richtig gesagt, auch ein spannendes ist. Das heißt, wir werden es natürlich weiter beobachten. Wird spannend zu sein, wie da vor allem sich der Volkswagen-Konzern bewegt. Da geistert tatsächlich durchaus auch schon mal so die generelle Absage oder die Rückabwicklung des Agenturmodells geistert da tatsächlich auch, glaube ich, ein bisschen durch die Flure. Ob das dann tatsächlich soweit kommt, das wird man dann schauen. Aber da ist auf jeden Fall gerade auch ein bisschen Zündstoff drin. Ob Volkswagen den gerade gebrauchen kann, ist eine andere Frage. Aber das werden wir natürlich beobachten. Ich freue mich erstmal, dass du jetzt mit dabei warst. Um an der Stelle schon mal gleich zu sagen, ich habe nächste Woche Urlaub und dann bin ich nächste Woche nicht mehr dabei. Ja
aber schauen, mit wem ich dann sicher spreche.
Ich bin mir sicher, du findest da eine spannende Person.
Auf jeden Fall.
Ja, super. Dann sage ich Dankeschön, Yannick. Sage allen natürlich, die zugehört haben, Dankeschön und wünsche eine schöne Woche. Ciao.
Danke dir, Pascal. Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.